hineinsehen, in das zweite Kapitel des zweiten Briefes an die Thessalonicher. Der zweite Brief an die Thessalonicher. Ich habe eine kleine Notiz, Römer 8, Vers 38. Römer 8, Vers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Das bedeutet für uns, dass wirklich kommen kann, was will. Erstens wissen wir, es kommt nur das, was Gott in seinem Ratschluss aufgenommen hat, dass es geschehe. Festbeschlossenes von Verwüstungen lesen wir in Daniel 9. Durften wir das letzte Mal so ansehen, dass diese schreckliche Feststellung, Festbeschlossenes von Verwüstungen, der Auftakt zu diesem Wort heißt ja noch, und Krieg bis ans Ende dieses Zeitalters. Und Festbeschlossenes von Verwüstungen. Unheimliche Aussage. Und siehe da, in dieser unheimlichen Aussage ist für uns, die wir unseren Gott und besonders sogar sein Herz kennenlernen durften, ein großer, bis und mit vollkommener Trost. Festbeschlossenes von Verwüstungen heißt, es fällt auch im Falle eines dritten Weltkrieges kein Haar von irgendeinem Haupt ohne Genehmigung unseres Gottes und kein Sperling vom Dach. In dem Wort Festbeschlossenes liegt deshalb der große Trost für uns, weil wir den und dessen Herz kennen dürfen, ja, der das alles festbeschlossen hat. Und von dem wir wissen, was immer er festbeschlossen hat, von Anträgen von links und rechts ihm gegenüber zur Durchführung genehmigt hat, nur dann, wenn er in seinem Herzen völlig überzeugt war von Fall zu Fall, eines Tages wird offenbar werden, dass bei mir der letzte Prüfstein, ob ich etwas Furchtbares zur Durchführung genehmigt habe, kann ich das dann wiederum benutzen, nicht nur, weil ich es gedenke, gut zu machen, das sowieso. Gott genehmigt nur etwas von bösen Anträgen seiner Geschöpfe zur Durchführung, wenn er weiß, ich kann mindestens Gutes daraus machen, aus dem Bösen. Nicht nur das, sondern ich kann aufgrund der schrecklichen kurzen Ereignisse eine Herrlichkeit für alle Geschöpfe zustande bringen, die auch ich als Gott nur auf diesem tiefen Weg der Gerichte erreichen kann. Das heißt, dieses Wort in Römer 8, Vers 38 und 39, die Gnade Gottes, die uns geschenkt ist, garantiert uns, dass jetzt kommen kann, was will, uns gar nichts scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Willi?
Halleluja!
Ja, da muss man zuerst zünden und dann funktioniert es. Ja. Also.
Ja, weißt du?
Das heißt, ja bitte, nein, ich weiß nicht.
Das Halleluja, aha, schon längst in mir,
aha,
schon ganz am Anfang.
Aha. Aha, jawohl. Das heißt, die Unheimlichkeiten der Gegenwart, die sind so dämonisch raffiniert, satanisch, global, bis fast universal, genau wie geschrieben steht. Sonst würde die Bibel nicht stimmen, wenn es nicht genau so wäre, wie es ist. Dass Gott der Gegenseite genehmigt, jetzt schon, währenddem wir noch da sind, alle Vorbereitungen genehmigt. Alle Vorbereitungen. Dass im Augenblick, wo die Gemeinde Jesu weg ist, durch die Entrückung, ne, die Macht der Finsternis total ist. Schon alles läuft, denn es wird sich alles jetzt noch abwickeln in weniger als 20 Jahren. Noch vor dem Jahr 2000. So ist die Situation. Und zum Glück dürfen wir lesen, dass Gott in seiner Barmherzigkeit bei all dem Furchtbaren, was er zur Durchführung genehmigt hat, gegenwärtig, eine abgekürzte Sache macht. Maximal abgekürzt in seiner Barmherzigkeit. Also, zum Beispiel nehmen wir die kleinen unheimlichen Dingerchen, dieser weiß-schwarz gestrichelten Siegel auf allen Lebensmittelpaketen bald und Gebrauchsgegenständen, das schon die raffinierte globale Vorbereitung für den Augenblick, wo man nur noch kaufen kann und verkaufen kann mit dem Zeichen des Antichristen. Alles schon. Die Sache wird global, ist schon alles festgehalten, vom Westen her, von USA, wird über Satelliten alles bestimmt, welche Schokolade dies Zeichen und die Zahl bekommt und. Unheimlich, unheimlich. Ich für mich bin überzeugt, solange wir noch da sind, die Gemeinde Jesu Christi, hat Gott die Vorbereitungen zu dem Augenblick genehmigt, in der Richtung, eben. Denn wir werden jetzt sehen, das, was aufhält, dass der Gesetzlose blanko geoffenbart werden kann, und der, welcher aufhält, wer das ist, werden wir gleich sehen, da in diesem zweiten Kapitel des zweiten Thessalonischer Briefes. Wir lesen, 2. Thessalonischer Kapitel 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt werdet, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns. Und zwar Wort, Geist, Wort, Brief, mit Inhalt, der Tag des Herrn laufe schon. Das heißt, die letzten 3,5 Jahre, der letzten 7 Jahre, laufen schon. Dann sind die Thessalonicher natürlich erschreckt worden, erschüttert worden, mit welcher Konsequenz? Ja. Dann hat die Entrückung stattgefunden und wir sind noch da. Um das geht es hier. Wir lesen zuerst vielleicht bis Vers 10 oder 11. Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise, und der Weisen sind heute unzählige, noch auf irgendeine Weise verführen, denn Elberfelder Übersetzung fügt hinzu, dieser Tag kommt nicht, ja, um den es hier geht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Also das muss alles vorher noch kommen, bevor der Tag des Herrn zu laufen beginnen kann. Damit hat Paulus den Thessalonischen auf deutlichste für das damalige Verständnis ganz klar gezeigt. Also, danke. Da waren die dankbar für diese klare Orientierung, und die Erschütterung damals in Thessalonich war gerade nötig, sonst gäbe es keinen zweiten Thessalonischer Brief für uns heute. Vers 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Aha. Haben sie vergessen, sind überrumpelt worden durch ihre führende Briefe oder Geist, Offenbarung oder weiß was alles. Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, dass er, wer der er, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden kann. Ein Ausleger, ein sehr bekannter, prächtiger Ausleger, hat hier den kleinen Fehler oder die kleine falsche Weichenstellung gemacht, dass er in Vers 6 das Wörtlein er falsch platziert hat, also in der Auslegung, nämlich Vers 6, und jetzt wisset ihr, Thessalonicher, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde, und hat das er im Deutschen richtig, übereinstimmend, auf den Tag des Herrn bezogen. Nicht? Im Deutschen ist halt der Tag. Nicht? Und jetzt der, welcher aufhält, das ist richtig, im Griechisch ist dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Also, wenn jetzt etwas Aufhaltendes da wäre, um den Tag des Herrn zurückzuhalten. Und Achtung, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde, beziehen Sie auf den Tag des Herrn. Und jetzt ist im Griechischen das Wort Tag weiblich. Weiblich. Und hier heißt es er, männlich, das ist richtig, bezieht sich auf den Mensch der Sünde. Also wenn der Mensch, der sagen wir mal prompt und einfach der Antichrist, kann als solcher erst wann geoffenbart werden? Ja. Das Aufhaltende richtet sich gegen das Offenbartwerden von ihm, dem Antichristen. Also muss das etwas Göttliches sein. Das da aufhält. Wir kommen nachher darauf zurück. Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, schon damals, vor 2000 Jahren, Geheimnis. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, also zuerst haben wir eine sachliche Kraft, das, was zurückhält, in Vers 6, und jetzt eine männliche Macht oder Kraft, die zurückhält, der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, der zurückhält, dass der Gesetzlose geoffenbart werden kann vor der Zeit. Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Also wir sehen, das stimmt genau. Es handelt sich darum, dass der Gesetzlose, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, war damals in den Tagen des Paulus schon wirksam, aber der Zeitpunkt noch deshalb im Geheimnis. Läuft die 2000 Jahre bis heute und erreicht heute das Maximum der Möglichkeit. Punkto Finster, Entfaltung der widergöttlichen Kräfte. Bis er, der aufhält, aus dem Wege ist, das ist die Entrückung. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, also erst wann?
Die Gemeinde weg.
Jawohl. Dann wird er als solch geoffenbart werden, aber wir wissen, na bitte, wir, dass der Antichrist, der Mensch der Sünde, heute schon lebt. Negativ, mit all seinen Mitarbeitern, während gleichzeitig auch die 144.000 aus den 12 Stämmen Israels auch schon leben. Das sind erschütternde Dinge, die nicht nur jetzt im Zusammenhang der gesamten Offenbarung Gottes in unserer Bibel uns geoffenbart werden heute, sondern stimmt alles in fast mathematischer Präzision mit den unheimlichen Realitäten der Gegenwart überein. Bis er aus dem Wege ist und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten jetzt durch die Erscheinung seiner Ankunft. Das griechische Wort, wir haben ja das Thema Entrückung auch schon näher ansehen dürfen und lernen dürfen, dass der Ausdruck Ankunft Jesu Christi, auch übersetzt mit Wiederkunft, genau genommen übersetzt werden muss mit Anwesenheit. Wir haben in einem Text den Vergleich oder die Belehrung, wenn Paulus schreibt, so wie ich jetzt euch schreibe, in meiner Abwesenheit durch den Brief. So werde ich mich euch gegenüber benehmen in meiner Anwesenheit. Und da ist das Wort Parousie da. Also Parousie ist genau das Gegenteil von Abousie. Das ist Abwesenheit. Anwesenheit. Und nun ist der Thessalonischer Brief einer der ersten Briefe des Apostels Paulus. Und da ist unter dem Ausdruck Anwesenheit des Herrn die ganze Situation am Ende dieses Zeitalters erfasst. Und erst später, in den letzten Briefen des Apostel Paulus, tritt der Begriff Epiphanie, Erscheinung, immer mehr in den Vordergrund. Und worin der Unterschied liegt im Begriff Erscheinung und Anwesenheit, haben wir in diesem Wort am Ende vom Vers 8, denn der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Epiphanie seiner Parousie, richtig übersetzt, durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ah. Erscheinung der Anwesenheit, müssten wir jetzt richtig lesen, Erscheinung der Anwesenheit des Herrn ist ohne Zweifel der erste Moment seines Kommens. Das ist die Erscheinung. Er ist nicht da, plötzlich erscheint er. Erscheint er, er kommt ja vom Himmel, nicht so. Für uns erscheint er und was dann seine Wiederkunft kommt, um hier zu bleiben, nämlich wo er dann Satan und die ganze Macht der Finsternis vernichtet. Dann ist er dann hier anwesend. Bevor er hier anwesend ist, Gott geht aus diesem Wort klar hervor, kommt die Epiphanie. Jetzt vorerst der erste im ersten Augenblick, wo Christus kommt, nicht für uns, sondern in großer Macht und Herrlichkeit für Israel und alle Nationen, ja, um die Macht Satans im Antichristen zu vernichten, ne, wird hier Epiphanie, der erste Augenblick seiner Ankunft, um hier anwesend zu sein und dann das Reich, das Friedensreich aufzurichten, Epiphanie. Ja. Und Epiphanie hat es zu tun mit einer plötzlichen, kurzen Erscheinung und sofort wieder verschwinden. Ist wieder genau das Gegenteil von Anwesenheit. Da ist er dann Anwesenheit, leider mit Ankunft, ja, übersetzt, weil Anwesenheit etwas verwirren könnte. Und jetzt dessen Ankunft, jetzt nicht Ankunft, sondern Anwesenheit. Auf was, wen bezieht sich das Wort dessen Anwesenheit? Des Menschen der Sünde, des Sohnes des Verderbens, dessen Anwesenheit ist nach der Wirksamkeit des Satans. Stimmt das? Ganz klar. Ne? Denn der Antichrist, der ist hier anwesend. Der erscheint nicht nur, macht weiß durcheinander oder spielt da schnell etwas auf und verschwindet wieder. Das wäre Epiphanie, Erscheinung. Ne? Also typisch, wenn in der Nacht, wie beim Sturm, die tragische Schifffahrt, die 14 Tage und Nächte des Paulus da im Mittelmeer, da heißt es, wenn nur ein Augenblick Sonne oder Mond oder Sterne erschienen wären, nicht, dann wären sie schon orientiert gewesen. Nein. Also Erscheinung hat es zu tun mit einem unerwarteten, plötzlichen Aufleuchten, nicht, und sofort wieder verschwinden. Das ist typisch das Wort für uns. Da ist alles läuft wie jetzt. Plötzlich erscheint der Herr, nicht, nur für die Seinen, nicht, und reißt sie alle weg. Aufleuchten hier für uns und alle weg in einem Augenblick, das ist Epiphanie, Erscheinung. So. Also wir können das auch, was wir im Deutschen haben, da erschien plötzlich ein Geist, ne, und verschwindet wieder, nur als Beispiel. Das ist genau hier die Meinung. Wir lesen noch weiter. Dessen Anwesenheit, also des Menschen der Sünde, des Sohnes des Verderbens, nach der Wirksamkeit Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge, davon werden wir noch etwas wahrnehmen können, und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern es, Achtung, Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Mal so weit. Und jetzt schauen wir uns die Worte näher an. Wir bitten euch aber, Brüder, in Bezug auf die Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das eine. Anwesend ist er, wenn er kommt zur Vernichtung des Bösen. Das ist was anderes. Und jetzt kommt, und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Jetzt ist es eigenartig, dass das griechische Wort für Versammeltwerden heißt im Griechischen, das versteht ihr jetzt sofort, Episynagoge. Was eine Synagoge ist, wissen wir nicht. Und das scheint jetzt, weil das Wort Synagoge hier erscheint, nicht? Das sei typisch für Israel gemeint, nicht? Weil da Synagoge steht. Aber bitte, ich staune eigentlich erst seit heute, dass die Juden, die sonst sehr griechisch ja, die Orthodoxen, die treuen, gesetztreuen Juden, sehr griechenfeindlich sind. Also Hellenisten waren für sie schwierige Sache, denn Antiochus Epiphanes war ein Grieche, nicht? Und er hat ja damals alle verführt, nicht? Die Juden. Also, und das jetzt die Juden, weil damals in den Tagen Jesu und schon vorher durch die Weltherrschaft, die Gott dem Alexander dem Großen übergeben hatte, einige Jahrhunderte vor Jesus Christus, hat Gott dafür gesorgt, dass die griechische Sprache Weltsprache geworden war, militärisch, wissenschaftlich, für die Kunst und für die Literatur. Weshalb? Damit, wenn die Versöhnung in Christo durch Jesus Christus vollbracht sein wird, dass dieses Evangelium der Gnade Gottes jetzt auf dem ganzen damaligen Erdkreis verstanden werden konnte. Also, und zwar in griechischer Sprache. Jetzt, Episynagoge heißt griechisch einfach unser versammelt werden zu ihm und hat mit Judentum gar nichts zu tun. Im Hebräischen, ihr müssen fragen, wie heißt die Synagoge? Im Hebräischen heißt ein Bethaus für alle Völker. Im Hebräischen. So steht an der großen Synagoge in Zürich, da wo wir unser Büro hatten, gegenüber. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Ein wunderbares Wort. Das ist die Bezeichnung von dem, was einfach griechisch dann Synagoge heißt. Also Synagoge ist gar nicht hebräisch, ist gar nicht israelitisch, ist gar nicht jüdisch, ne? Sondern direkt griechisch. Ne? Ja. Also ganz neutestamentlich. Da dürfen wir uns gleich lösen, wenn ich weiß nämlich, warum ich hier zwei, drei Minuten verharre bei dem Hinweis, weil es Brüder gibt, die daraus sagen, also das geht uns gar nichts an. Ne? Das hat mit Synagoge zu tun. Ne? Falsch. Ne? Ja. Weil im ganzen Neuen Testament, wo die griechische Sprache Weltsprache war, ne? Nennt eben das Wort Gottes diese Versammlungsstätte der Juden einfach jetzt griechisch. Synagoge, griechisch, so. Und unser versammelt werden, das ist richtig, zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, also das scheint alles der Fall gewesen zu sein, sogar als durch uns, als ob der Tag des Herrn gegenwärtig sei, da, schon laufe, ne? Ja, wenn das so wäre, dann wussten sie, oh weh, wir sind noch da. Ne? Und die Entrückung, unser Versammeltwerden zum Herrn hin, ne? Jetzt, wie wir wissen, Erscheinung, Epiphanie, findet spätestens vor dem Tag der Rache, vor dem Tag des Herrn, spätestens vor den letzten zweiten dreieinhalb Jahren statt. Ne? Jetzt, wenn der schon läuft, ja. Die wussten sogar, etliche und Paulus auch, dass sogar noch die letzten 7 Jahre erst laufen können, wenn wir nicht mehr da sind. Als ob der Tag des Herrn da wäre. Und jetzt, was heißt der Tag des Herrn? Also bitte, darf ich mal ganz primitiv feststellen und daran erinnern, ja nicht, dies ist der Tag des Herrn. Das ist unbedingt nämlich. Ne? Also ja nicht. Biblischer Begriff, Tag des Herrn, ist genau der schrecklichste Tag, weil da Gott, der Herr, durch den Jesus Christus, den Herrn der Herren, ja, jetzt Gericht ausführt. Ja. Also der Tag des Herrn, ja, der jetzt zum Gericht gekommen ist. Der Tag, der Furchtbare, ja, wie er dann beschrieben wird im ganzen Alten Testament. Und wenn wir beachten, im ersten Kapitel des Buches der Offenbarung Jesu Christi, da wurde Johannes versetzt im Geiste in des Herrn Tag. Und deshalb sieht er dann die furchtbaren Dinge, die da, die Posaunengerichte und die Zornschalengerichte. Das sind die Dinge am Tag des Herrn. Oder die Tage der Rache, die zwei Teile der letzten 7 Jahre. Als ob der Tag des Herrn da wäre, nehmen wir vielleicht doch, schlagen wir mal den Propheten Joel auf. Kapitel 2. Joel, Kapitel 2. Stoßet in die Posaune auf Zion, bedeutet Krieg, und blaset Lärm auf meinem heiligen Berge. Beben sollen alle Bewohner des Landes, heute der Erde. Denn es kommt, wer oder was, der Tag des Herrn, Hebräisch Jehova, Jahwe, der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, und zwar nicht von Menschen, sondern von Engelmächten und von Dämonen, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist, noch nach ihm mehr sein wird. Das ist typisch die Bezeichnung für diesen Höhepunkt der Gerichte Gottes auf unserer Erde. Vorher nie so schlimm, nachher nie wieder so schlimm. Auch hier wieder in Bezug auf die gerichtsvollziehenden Massen von Geistern. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm, jetzt bitte vor dem Tag des Herrn, vor den zweiten 3,5 Jahren, ist das Land Israel nämlich wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste, und auch keine Entronnenen lässt es übrig. Und so könnten wir weiterfahren. Unheimliche Dinge. Unheimliche Dinge. Oder Vers 11. Und der Herr lässt vor seinem Heere her seine Stimme erschallen. Denn sein Heerlager ist sehr groß. Denn der Verstock, der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Also das ist die biblische Auslegung und Beschreibung des Begriffes Tag des Herrn. Jetzt verstehen wir. Als ob der Tag des Herrn da wäre. Und jetzt lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht. Die Zwischenbemerkung der Elberfelder ist richtig. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Und was heißt jetzt das, der Abfall? Wir können wohl sagen, eine Christenheit, die noch vor 100 Jahren im Westen, oder sagen wir ja, vor bald 100 Jahren, sagen wir ums Jahr 1900 herum, war die Situation auf dem ganzen Erdenrund so, für die Christenheit, die sich da erweitert hatte, weitgehend, ja, also wir sind auf dem besten Weg, dass jetzt das Reich Gottes so langsam aber sicher sich auf unserer Erde ausbreitet, durch die Missionsgesellschaften und. Mein Onkel, der da, um 1900 ungefähr 20 Jahre alt war oder mehr, hat mir erzählt, also auf dem ganzen Erdenrund konnte man frei herumreisen, ohne Pass oder irgendeine Kontrolle, und alles war glückselig und man wusste, nie wieder Krieg, und wir sind auf dem besten Wege, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. So sah es aus. Und denn dieser Tag, dieser furchtbare, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Und jetzt könnten wir sagen, ja, verglichen mit den ersten Jahrzehnten unseres 20. Jahrhunderts, können wir auch von der Christenheit sprechen, da ist ein Abfall. hat sich da vollzogen. Nicht? Also der läuft schon kräftig. Nicht? Aber, oder in mancher Hinsicht, wir schlagen jetzt aber Daniel 11 auf. Zweitletztes Kapitel im Propheten Daniel. Vers 29 und folgende. Jetzt zur bestimmten Zeit. Jetzt laufen schon die letzten 7 Jahre her. Das ist die bestimmte Zeit. Zur bestimmten Zeit wird er wiederkehren und gegen den Süden ziehen. Aber es wird zuletzt nicht sein wie im Anfang. Denn Schiffe von Kittim werden wieder ihn kommen. Und er wird verzagen und umkehren. Und er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen. Also, da ist in Jerusalem ein Tempel, die beiden Zeugen Mose und Elia. Durch die macht Gott noch in Israel mit den 144.000, schließt er einen Heiligen Bund. Und der Antichrist, für den ist natürlich dieser Heilige Bund der dann im Auge. Und er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen und handeln. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf diejenigen richten, welche den Heiligen Bund in Israel verlassen. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen. Und sie werden das Heiligtum, die Feste, entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen. Wann ist das? In der Mitte der letzten 7 Jahre. Eben wenn er jetzt geoffenbart wird dann. Oder Vollmacht bekommt. Und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Also da haben wir den klassischen Abfall. Denn alle diese Geschehnisse in Bezug auf den Antichristen und den falschen Propheten und das Tier und wie diese dämonischen Kräfte und Mächte alle heißen, bezeichnet werden, die sind konzentriert vorhanden, indem sie in Jerusalem in der Mitte dieser letzten 7 Jahre eindringen können. Und da ist das ganze Land bis an den Euphrat, wird sein wie Eden, der Garten Gottes. Eindringen und kann alles verwüsten und richtet den verwüstenden Gräuel aufstellen, nämlich im Heiligtum. Und diejenigen, jetzt welche gottlos handeln gegen den Bund, den Heiligen, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten, zum Abfall von dem Heiligen Bund, den Gott durch die beiden Zeugen, Mose und Elia, mit den Söhnen Israels im ganzen Reich bis in den Euphrat, sind eine Zeit lang nur noch christusgläubige Juden, Söhne Israels, da. Denn vor lauter, erstens, durch die Anwesenheit von Mose und Elias, die in göttlicher Vollmacht dem Volk Israel bezeugen, der Jesus von Nazareth ist unser Messias. Mose auf seine Weise nach dem Gesetz und Elias auf seine Weise nach den Propheten alle. Jesus ist unser Messias. Und mit ihrer Vollmacht, die sie haben, halten es die antichristlich gesinnten Juden, die gesetzlosen Juden, vor lauter Christusglauben und Kraft der Vollmacht der beiden Zeugen nicht mehr aus. Und dann wird ja das Gesicht in Sacharja 5 erfüllt, das Weib in dem Eva, nicht, das herauskommt, dargestellt, das ist die gesetzlose Teil im ganzen Lande. In das Gefäß zurück, Bleidecke darauf, und jetzt wird das Gefäß samt diesem Weib, das ist der gesetzlose Teil jetzt noch im Lande, zwischen Himmel und Erde emporgehoben und verfrachtet in die Ebene Sinia, um ihr dort ihre Städte zu bauen. Das ist das dritte Babel, das dann kommt. Ne? Dort werden sie niedergelassen. Und in Kürze wird das dritte Babel erstehen. Also jetzt haben wir in Israel nur noch reines christusgläubiges Volk. Ne? Aber der Antichrist mit seinen Leuten, der versteht es jetzt, wenn einer irgendwie da nicht ganz mitmacht, den verführt er sofort zum Abfall. Ne? Das ist dann der klassische Abfall, um den es hier geht. Das ist ja im Zusammenhang mit der Aufstellung des Gräuels der Verwüstung. Und das ist ja dann erst in der zweiten Hälfte der letzten 7 Jahre der Fall. Also Abfall. Und jetzt schlagen wir Matthäus 24 auf. Matthäus 24. Und greifen nur das eine Wort heraus. Ende der Antwort Jesu an die dreifache Frage der Jünger: Herr, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters? Und das Zeichen deiner Wiederkunft am Ende oder deiner Anwesenheit wieder am Ende dieses Zeitalters? Jetzt kommt er in, nehmen wir gerade noch Vers 12. Also viele falsche Propheten werden aufstehen, werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, also so weit sind wir ja heute, wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, und hier genau heißt das bis in die Mitte der letzten 7 Jahre, denn das Ende, der Begriff beschränkt sich nur auf die zweiten 3,5 Jahre nach Daniel 12. Nun, wer aber ausharrt bis ans Ende, dann wird er nämlich entrückt als männlicher Sohn oder als Weib in Sicherheit gebracht, und die beiden Zeugen werden ja dann auch entrückt in der Mitte der Woche. Also, wer aber ausharrt bis ans Ende, das ist jetzt genau zentral das Ende dieses Zeitalters, wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches, nicht mehr der Gnade, wird gepredigt werden allen auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen, nur noch zu einem Zeugnis, nicht mehr zum Glaubensgehorsam. Und zwar durch christusgläubige Juden. Und dann ist das Ende gekommen, so, dieses Zeitalters. Jetzt ist also Jesus in der Beantwortung der Frage der Jünger im Geiste und seinen Worten ans Ende dieses Zeitalters gekommen. So. Wie fährt er jetzt weiter? Wenn ihr nun, wann nun, am Ende dieses Zeitalters, den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Orte. Und jetzt macht Jesus noch die Zwischenbemerkung. Wer es liest, also wie wir jetzt, der beachte es, was nämlich, dass ich Jesus seinen Jüngern sage, der beachte, dass ich Jesus die Danielschen Prophezeiungen, Höhepunkt, Gräuel der Verwüstung, nicht? Daniel 11 haben wir gelesen. Dass ich die Danielschen Prophezeiungen in der zeitlichen Vollerfüllung wohin verlege? Ans Ende dieses Zeitalters.
Bitte Kassette wenden.
Weil uns, ja, ich sage jetzt von Anführungszeichen, von fachkundiger Seite, es sei theologisch, es sei weltgeschichtlich, gesagt wird, die Danielschen Prophezeiungen von Daniel 8 an haben sich 200-300 Jahre vor Jesus Christus unter dem Geschehen und dem nachfolgenden Geschehen von Alexander dem Großen so buchstäblich erfüllt, nicht? Dass es direkt unglaubhaft sei, dass da ein Prophet das vorher, ein Mensch das vorher hat beschreiben können. So. Ja, das ist die Aussage. Jetzt kommt die Konsequenz. Also, weil sich damals schon alles so buchstäblich erfüllt hat, kommt eine Erfüllung in der Zukunft, jetzt gar noch nach 2000 und mehr Jahren, gar nicht mehr in Frage. Ne? Jetzt sagt Jesus, wer das liest, der beachte es, was denn? Das ist Jesus. Die danielsche Prophezeiung, es gab vom Höhepunkt des Geschehens, Gräuel der Verwüstung, zeitlich wohin verlege. Dann ist das Ende dieses Zeitalters gekommen, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung stehen seht, an heiligem Ort, genau wie Daniel es beschrieben hat. Ne? So. Das heißt also, die danielschen Prophezeiungen erfüllen sich voll erst am Ende jetzt dieses Zeitalters. So. Und das heißt, Jesus sagt auch noch, das sind Tage der Rache, meint da die zweimal dreieinhalb Jahre, auf das sich alles erfüllt, was geschrieben steht. Was sich bis jetzt erfüllt hat, sind alles nur Vorerfüllungen. Es hat sich bis jetzt noch nichts global erfüllt, noch nichts universal erfüllt. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott das zur Durchführung bringt. Also Gräuel der Verwüstung, ja, durch Jesus ans Ende dieses Zeitalters verlebt. Wenn wir nochmals zurückblättern nach Daniel 11. Wir sind stehen geblieben, bevor der Tag des Herrn laufen kann. Muss zuerst noch der Abfall kommen. Und der geschieht während den ersten dreieinhalb Jahren. Es ist jetzt schade, dass wir nicht da den Plan vor uns haben oder ob wir das ansehen könnten. Nun, aber wir haben ja das, die meisten von uns, das alles schon mehr als einmal gesehen, diese grafische Darstellung. Wir können es uns einigermaßen vorstellen. Und dann Vers 32. Abfall, das ist der klassische Abfall, den Paulus meint. Der geschieht dann, in den ersten dreieinhalb Jahren, wo Israel als Zierde aller Nationen bezeichnet wird, unter der Führung von Mose und Elia, den beiden Zeugen, die Gott ihnen schenken wird. Aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln, durch die beiden Zeugen. Die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden und viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Also unheimliche Situation. Und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen, also nicht um sie fallen zu lassen, sondern um die notwendige Reinigung an ihnen noch zu vollziehen und weiß zu machen bis zur Zeit des Endes, bis in die Mitte der Woche, denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und jetzt Vers 36. Und was wir jetzt lesen, ist die alttestamentliche detaillierte Auskunft über das kurze Wort des Apostels Paulus, wenn der betreffende Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, sich in der Mitte der letzten Woche in diesen Tempel Gottes setzen wird. Nämlich, und der König, ja bitte, dieser Mensch der Sünde, als Antichrist, der sagt ja, ich bin der Christus, ich bin der Christus. Und die Beweise bringt er ja, für als kräftige Irrtümer, die Gott ihnen serviert. Ja, die die Lüge mehr liebten als die Wahrheit und kein Wohlgefallen hatten, nein, die Wohlgefallen hatten an der Gesetzlosigkeit. Ne? Christus ist doch König, ne? Der König der Könige. Also, der wird sich als König proklamieren eines Tages. Ich bin der Christus. Und wird handeln nach seinem Gutdünken. Dann sage ich, ja, das haben frühere auch schon gemacht. Ne? Aber, und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Oh. Ja, wie viele Götter gibt es denn? Ja. Himmlische Majestäten ohne Zahl für uns, die Gott eines Tages angesprochen hat, ich erkläre euch alle zu Göttern. Jeder einzelne von euch ist jetzt ein Gott und kann in dem Machtbereich im Weltall, den ich ihm zugeteilt habe oder als Volk über die Erde gestellt habe, wie Michael über Israel, Engelfürst von Persien, Engelfürst von Griechenland mit seinen Heeren, verfügen als Gott. Ihr seid bevollmächtigt. So. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Paulus erklärt, wir wissen wohl, dass es nur einen wirklich wahrhaftigen Gott gibt. Da es allerdings aber viele so von Gott sogenannte Götter gibt, nicht wahr? Und viele Kyrie, viele Götter und viele Herren gibt, das ist die Lösung für uns. So haben wir es doch nur mit dem einen Gott, dem Vater, und dem einen Herrn, dem Sohn Jesus Christus zu tun. Und die ganze Nationenwelt ist noch unter die Herrschaft dieser Götter gestellt. Und dann sind wir nicht mehr groß erstaunt, dass es genau so schrecklich aussieht auf der Erde, wie es aussieht. Und sie treiben eine, haben die Ehre, die Gott ihnen gegeben hat, missbraucht. Also was macht er? Er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Das heißt, jeden, denn unser Kampf ist ja wieder Fürstentum und Gewalten und wieder Throne. Ja, wer sitzt denn auf einem Thron? Ein König. Wird sich erheben und groß machen, zuerst über jeden Gott, dieser Götter, und wieder den Gott der Götter. Bitte, wer will von uns übersetzen, Gott der Götter bedeutet Gott der Götzenbilder. Nicht? Wenn wir von Göttern lesen im Alten Testament und im Neuen, dann denken wir nur an Götzenbilder. Da müssen wir jetzt übersetzen und wieder den Gott der Götter, müssen wir übersetzen wieder den Gott der Götzenbilder. Nicht? Nein, der Götter. Gibt es viele Herren? Ist der unser Herr der Herr der Herren? Gibt es viele Könige? Jawohl. Ist der König der Könige? Jawohl. Jetzt gibt es viele Götter. Jawohl. Ist der Gott der Götter? Aha. Und jetzt kommt das noch schrecklichere, überbordende und überhebliche Geschehen. Und wieder den Gott der Götter, das ist der einzig wahrhaftige Gott, der Vater Jesu Christi, unser Gott und Vater. Und wieder den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden zuerst, und er wird gelingen haben, was er da Erstaunliches redet. Zum Glück aber nur wie lange? Bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Jetzt haben wir wieder das Wort, das Festbeschlossene. Und wir dürfen unserem himmlischen Vater schon zuvor danken, dass er es ist, was das Festbeschlossene betrifft. Der Vater der Barmherzigkeit und der Gott aller Gnade. Bitte?
Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen,
ja,
dann kann ich jetzt schon glückselig sein, dass ich weiß, dass der die Siegel öffnet,
aha,
das Lamm Gottes ist.
Aha. Jawohl.
Halleluja.
Ja. Halleluja. Ja. Also alle Gerichte ruhen in der Hand des Lammes. Ja. Denn alle Gerichte sind geheiligt durch die Liebe Gottes, haben wir gelernt. Alle Gerichte sind getragen von der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist immer größer als die Gerichte Gottes. Die Liebe Gottes hört nie auf, aber die Gerichte Gottes hören auf. Und die Liebe bleibt. Das ist unser festliegender, gegründeter, verwurzelter und verankerter Glaube. Der kräftige Trost unseres Gottes. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Wann ist dann der Zorn Gottes vollendet? Steht mindestens ein, zwei, dreimal geschrieben im Buch der Offenbarung Jesu Christi. Nachdem der Inhalt der siebten Zornschale ausgegossen ist, in ihr ist der Grimm des Zornes Gottes vollendet. Also nur noch die dreieinhalb Jahre. Und parallel dazu, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Ja. Eben weil Gott diese furchtbaren Dinge in seiner Liebe und Barmherzigkeit auf ein Minimum abgekürzt hat. Und das Wunderbare durch die Abkürzung dieser schrecklichen Zeit besteht darin, dass die unzählbare Schar, die gerettet wird und in der Herrlichkeit der Erlösung in Christo erscheint eines Tages, woher kommen die? Die kommen aus der großen Drangsal. Also ausgerechnet aus den schrecklichsten dreieinhalb Jahren.
Da, ja, ach, Halleluja.
Also, ja, ja, also.
Doch, die Frau noch eine Frage stellen darf. Da ja in der Offenbarung,
ja.
Viele, ich sehe mal drei große Körperschaften, einmal vor dem Thron Gottes, da werden Zahlen genannt, 1000 mal 1000, 10.000 oder 10.000 mal 10.000, Tausende mal Tausende. Dann steht von einer großen Schar, wieder also einmal Thron Gottes und dann vor dem Thron Gottes und einem gläsernen Meer, die wurde geschrieben, steht aus dem großen unzählbaren Schar, aus dem. Also aus der großen
Drangsal kommen.
Ja. Kommen jetzt hier, wer ist was? Wenn ich die Frage mal kurz stellen darf. Also das wäre in Offenbarung.
Also. Die unzählbare Schar. Ja. Das Antwort, das sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Da gibt es nur eine. Ja, wunderbar. So. Und dann ist Offenbarung 12 ein Weib da, mit der Sonne bekleidet, 12 Sterne in ihrer Krone und den Mond unter ihren Füßen. Das ist das, jetzt das christusgläubige Israel, und zwar bestehend aus den 144.000 Söhnen Israels, denn die 12 Sterne stellen die 12 Stämme dar. Gott hat zu Abraham schon gesagt, also wird dein Same sein. So. Wie ich die Ordnung von Sonne, Mond und Sternen da oben geordnet habe. Also wird dein Same sein. Kaum war das Haus Jakob da, Vater, Mutter und die 12 Söhne, hat Josef einen Traum. Und sieht die ganze Familie als Sonne, Mond und 12 Sterne. So. Die 12 Söhne. Also ein Weib ist sowieso immer Israel, als Heilskörperschaft, also jetzt eine erste große Auswahl, und weil die dargestellt wird, ihre Herrlichkeit mit 12 Sternen, heißt das, das sind aus allen 12 Stämmen Auserwählte. Das sind die 12 mal 12.000 aus allen Stämmen Israels. Das ist das Weib mit der Sonne bekleidet, ja. Den Beherrscher der Finsternis, den Satan unter ihren Füßen. Das ist die zweite Heilskörperschaft und die dritte Heilskörperschaft, der männliche Sohn. Diese hier 144.000 durch ihr Zeugnis werden jetzt weitere Massen aus Israel zum Christusglauben geführt, gezeugt. Und jetzt ausnahmsweise ist jetzt diese Heilsgruppe, eben genannt männlicher Sohn, weil Israel sonst immer weiblich ist, als Zeugnisgeburt des Weibes mit der Sonne begleitet, der 144.000, eine neue Heilskörperschaft, genannt männlicher Sohn. Und der Drache Satan, der hat abgesehen auf diesen männlichen Sohn, denn er weiß, das ist in meinen Augen die gefährlichste Gottes Kraft durch Jesus Christus da in Israel. Da, den will er verschlingen. Ja. Und Gott vereitelt dann das. Ja. Und diese drei Heilskörperschaften, also nehmen wir die 144.000, das Weib genannt, und dann ihr Sohn, der männliche Sohn, das heißt auch diese Heilskörperschaft, männlicher Sohn, ja, hat die Verheißung und Bestimmung, die Nationen im tausendjährigen Reich zu weiden, aber mit eiserner Rute zu weiden. Das heißt, weil das Gesetz noch ausgeht mit von Zion, ne? Mit eiserner Rute. Denn Israel ist Gott gegenüber, Christus gegenüber immer weiblich. Die Jungfrau, die Braut, das Weib. Ne? Oder dann im Abfall die Hure. Oder in der Verlassenheit die Witwe. Immer weiblich, Gott gegenüber. Aber den anderen Nationen gegenüber gilt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und das liegt einfach einmal in der Luft. Ne? Und das ist ein Ansatzpunkt, der im Unsichtbaren einfach gärt und muttet, der Geist des Antisemitismus. Was, die Juden sollen jetzt vor göttlicher Bestimmung einmal über uns herrschen? Ja, ja, die werden mal herrschen. Ja. Und zwar, wie sie ein Fluch waren, werden sie ein Segen sein. In dem Sinn werden sie herrschen. Also, Weib mit der Sonne bekleidet, männlicher Sohn, dritte Heilskörperschaft, die unzählbare Schar, die ausgerechnet aus der schlimmsten Zeit der großen Drangsal kommt. Und wir sind vorher schon weg. Ne? Ja. Und erst dann kann das, können diese Dinge laufen. Jetzt lesen wir hier weiter. Bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Jetzt ein Blick, wer ist diese Person in Menschengestalt? Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Dann muss er welcher Herkunft sein, dem Volk nach? Ein Israelite. Braucht kein Jude zu sein. Israelite. Und weder auf die Sehnsucht der Weiber noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Noch wieder auf irgendeinen Gott. Ne? Welchen Gott zum Gott erhoben hat. Sondern er wird sich über alles erheben. Sogar wagen wieder den einzig wahrhaftigen Gott, den Gott der Götter, Erstaunliches zu reden und wird gelingen haben. Durch das alles erschüttert, ja was? Was war der? Und der wahrhaftige Gott lässt es ihm gelingen. Ist dann das ein kräftiger Irrtum, den Gottlosen serviert? Ne? Oh. Na, dann ist doch klar, wer ist dann der wirkliche Gott? Genau der sich am frechsten benommen hat. Ich wiederhole, was ich da zu sagen pflege. Könnt ihr mir denken, dass der wagt vor aller Welt, jetzt bitte, was heute ja möglich ist, einer spricht, alle sehen und hören ihn, ist das heute möglich, bitte. Und der schreit, wenn es noch einen anderen Gott geben sollte, der soll sich jetzt melden. Und wie Pfarrer Gerock in einem Gedicht so fein sagt, und Erd und Himmel bleiben stumm. Ja, wer ist dann der wirkliche Gott? Der da. Ne? Ist das ein kräftiger Irrtum? Unheimlich. Und bitte, ihr Lieben, können wir wieder neu staunen, niedersinken und anbeten. Und die Gnade, die uns gegeben ist, uns kann nichts scheiden, weder noch. Jetzt kommt noch etwas. Und an dessen Statt des Gottes der Götter wird er den Gott der Festungen ehren. Aha. Also wen ehrt er jetzt? Er ist der wahrhaftige Gott. Wem? Es gibt ja nur noch einem anderen Wesen noch die Vollmacht, als Gott anzutreten. Nur noch einem. Und dann alle anderen Götter hat er abserviert. den Gott der Festungen ehren, den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben. Und jetzt Achtung, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen. Aber was heißt denn das? Was heißt denn das? Gold, Silber, edle Steine. Das sind ja die Dinge, die uns empfohlen werden, die wir auch an Christus glauben, dass Gott auf Golgatha den Grund gelegt hat für unsere Erlösung, sollen wir jetzt darauf bauen, was? Gold, Silber, edle Steine. Ne? Na bitte, wenn er jetzt Christus ist, dann muss er ja Gold, Silber, edle Steine präsentieren können, dann müssen ja diese göttlichen Werte von ihm anerkannt sein. Ne? Ja. Merken wir, diese Verführung ist maximal satanisch unheimlich, raffiniert. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott und so weiter. So. Was heißt das? Also, ein Wort dazu. Kleiner Prophet Obadja. Kleiner Prophet Obadja. Vers 3. Da ist anvisiert ist Edom, aber ein Modell für Satan. Ich darf das nur kurz so sagen. Da heißt, der Übermut deines Herzens hat dich verführt, der du in Felsenklüften auf hohem Sitze wohnst und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Ja. Merken wir. Der Edom, der Esau, der wohnt sowieso auf der Erde. Aber wer könnte sprechen, wer wird mich auf die Erde hinabstürzen? Der, von dem wir wissen, dass er vom Himmel auf die Erde herabgestürzt werden wird. Und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Und jetzt, wenn du dein Nest auch hochbaust wie der Adler, das ist immer noch auf der Erde, und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich werde dich von dort herunterholen. Was heißt das? Gibt es heute Raumstationen, die zwischen die Sterne gesetzt werden? Da hat er einen der Götter, der kennt sich, das ist der Mag, das besitzt das maximale strategische Elektronengehirn. Einer der Götter. Den anerkennt er jetzt als der Gott seiner Festungen. Denn wenn Satan auf die Erde gestürzt sein wird, dann denkt er gar nicht, da unten schön brav zu bleiben. Sondern genau wie wir schon längst in Jesaja 14 lesen, wie bist du aus dem Himmel auf die Erde gefällt, du Überwältiger der Nation, das ist er heute wie noch nie. Du sprichst in deinem Herzen, in die Himmel werde ich hinaufsteigen. Und zwar, ich werde zurückkehren auf den höchsten Versammlungsberg. Zurückkehren, wo er herkommt, wo er hergestürzt wurde. So. Mich erheben und dem Höchsten gleich machen. Also was hat der für ein Raumfahrtprogramm? Wovon unsere menschlichen Bemühungen nur noch Steigbügelhalterdienste sind. Ne? Ja. Bitte. Ja. Denn er muss nicht Raumstationen da hinausschicken, Raumsonden, um zu erforschen, wie es da oben überall aussieht. Er kennt sich ja aus. Also wenn du dein Nest zwischen die Sterne setzen wirst, das kommt noch. Also, wenn unsere Wissenschaftler, die alle die verrückten Dinge, also den maximalen Missbrauch von an und für sich wunderbarsten Gottesgesetzen, bitte Atom, Elektronik, Biologie, alles wunderbarste Gottesgesetze, jetzt in die Hände einer gottlosen Menschheit gelegt, wird das in der Weise, wie es jetzt der Fall ist, missbraucht, ja, natürlich, zum eigenen Verderben. Ne? Aber Gott, ja, der hat ja das alles fest beschlossen, was geschehen darf und was nicht. So. Und wir brauchen nicht mal die Bibel weiter zu blättern, sondern genau Elberfelder linke Seite zu beachten, Kapitel 9, Amos, Vers 2. Wenn sie in den Scheol einbrechen, also nicht nur Raumstationen, wer weiß wie hoch, nicht, in das Weltall hinauf, nicht, sondern wird ihnen auch noch gelingen, ins Totenreich einzubrechen. Wenn sie in den Scheol, das Totenreich, einbrechen, wird von dort meine Hand sie holen. Nicht? Also Gott wird ihn da von der Raumstation herunterholen, also kommt er darauf. Nicht? Und den Einbruch in den Scheol gelingt ihnen auch, es wird ihnen gelingen. Nicht? Weil Gott sie ja dann da herausholen muss. Nicht? Und wenn sie in die Himmel hinaufsteigen, werde ich von dort sie herniederbringen. So. Und auch wenn sie sich im Grund des Meeres verstecken, so, alle. Also es gibt heute nichts, was nicht möglich ist. Wie nach dem Turmbau von Babel, erstes Babel, geschrieben steht. Damals war es nur der Anfang der Macht Satans über die gesamte Menschheit, nach der globalen Flut des Noah, der Anfang. Am Ende seiner Macht heute wird ihnen, den gesetzlosen Menschen, nichts verwehrt werden, auszuführen, was sie zu ersinnen in der Lage sind. Also was ein Menschenköpfchen heute mathematisch, wissenschaftlich, biologisch, elektronisch ersinnen kann, Dinge, die noch gar nicht existieren, ne? Also das noch, das müssen wir noch, und das noch, und das noch, und das, alles gelungen bis heute, jetzt noch, nur noch so weiter. Nur noch so weiter wird ihnen nicht nur nicht verwehrt werden auszuführen, sondern es wird ihnen noch gegeben, damit auch die wahnsinnigsten Dinge sie noch ausführen können.
Wir sind bei Ihrem Heft.
Bitte?
Novemberheft, Ausgabe der GEO.
Ah, ah.
Oh, ja. Ja. Sehr seriöses Heft.
Ja.
Ja. Da wer jetzt da Schwierigkeiten hat, dem zu glauben, was du jetzt ausgesprochen hast,
ja,
da kann es das in Kurztext ruhig mal nachlesen.
Hm.
Mir ist ein wenig kalt den Rücken herabgelaufen, nachdem ich das Geschenk bekommen habe hier. Wie buchstäblich das heute alles in Erfüllung geht, vor unseren Augen.
Also anfangen zu geschehen. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, die Phase ist vorhanden.
Dann sind schon viel weitere, dass ich nämlich
annehme. Also GEO, an und für sich ein Wunder, eine wunderbare Zeitschrift. Nicht? Die Bilder und Erzählungen und Berichte von unserer schönen Erde. Das war die Aufgabe. Und jetzt. So. Jetzt noch einige, 2. Thessalonicher, bitte. Noch einige Worte. Jetzt verstehen wir einigermaßen. Vers 3 bitte, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und jetzt sich selbst erhöht und jetzt bitte über alles, was Gott heißt. Das haben wir bis jetzt wie gelesen? Über alles göttlich Richtige, nicht? Nein, über alle Wesen, die Gott genannt hat, über alle Götter, wird er sich erheben. So haben wir doch gelesen. Ne? Und er wird sich erheben über jeden Gott, über alles, was Gott heißt. Ne? Und die Übersetzer begreiflicherweise, die konnten nicht übersetzen über alle Götter, da wir ja erzogen worden sind. Es gibt überhaupt keine Götter, nicht? Dummerweise, nicht? Katastrophalerweise. Da haben wir keine Antwort, warum die Dinge heute so stehen und gehen. Über alles, was Gott heißt, über alle, die als Gott vorhanden sind, als Gott genannt worden sind von Gott. Und es kommt erst das Nächste, oder ein Gegenstand der Verehrung ist. Ne? Das haben wir gemeint, das sei alles. Ne? Nein, über jeden Gott wird er sich erhöhen mit Erfolg, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt. Er wird in Jerusalem mal wieder ein Tempel sein. Und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Und das griechische Wort heißt hier nicht nur sich selbst darstellt, dass er sei der einzig wahrhaftige Gott, sondern das griechische Wort bedeutet, er bringt die Beweise, dass er Gott sei. In Griechisch. Bitte. Wir haben jetzt einiges gehört. Was Gott ihm gelingen lässt und auch gibt, was fehlt. Für eine gottlose Menschheit, die Gott ablehnt und das ist der Gesetz und Gottlosigkeit verschrieben hat oder gar dem Teufel selbst verschrieben hat, wie es heute gar kein nur noch Ausnahmen sind, nicht, ja, dass Gott entsprechend antwortet. Und jetzt erinnert ihr euch nicht, dass ich euch, als ich bei euch war, das alles schon sagte. Und jetzt Vers 6. Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, dass er, nämlich der Mensch der Sünde, zu seiner Zeit geoffenbart werde. Sächlicher Artikel, richtiger. Das, was aufhält, nun ist das Eigenartige wieder, da muss man Griechisch lesen, dass ausgerechnet das zarteste, wunderbarste, was es vor Gott gibt, der Heilige Geist. Also das Wort Geist, bei uns im Deutschen männlich, der Geist. Im griechischen Originaltext des Neuen Testamentes sächlich ist das Geist. Also das, was aufhält, nicht? Dass der Gesetzlose vor der Zeit offenbart werden kann, ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, der in uns vorhanden ist. Und solange wir da sind, kann er sich nicht offenbaren und frech darstellen, wie er schon längst gern möchte. Und das Erste, das, was aufhält, ist der Geist Gottes in uns, nicht wir. Dann geht es weiter. Aufhält, dass er, der Mensch der Sünde, zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der, und jetzt kommt männlich, der, welcher zurückhält. Männlich, was ist das? Das ist der Christus. Männlich. Und wir zum vollen Mannesalter. Also, wir, die Gemeinde des Leibes der Christus, uns ist der Geist Gottes, der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und der, dieses, das Geist, der Pneuma, griechisch, ist eine Kraft, die das Offenbarwerden des Menschen der Sünde nicht gestattet, aufhält. Und der, welcher aufhält, ist der Christus in uns. Nur ist jetzt der Christus in uns, welcher zurückhält, bis er, der Christus, aus dem Wege ist für den schon Lauernden. Ne? Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Also bitte. Erst wenn die beiden aufhaltenden Gotteskräfte nicht mehr da sind. Also wenn wir weg sind, dann hat er freie Bahn. Ja. Und dann, den der Herr, Jesus, verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Anwesenheit. Dessen Anwesenheit, eben dieses Menschen der Sünde, nach der Wirksamkeit des Satans ist in aller Macht. Und so, wie wir gelesen haben schon, nochmal Vers 11 und 12, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, von dem Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Rettung im Geheiligtsein des Geistes, im Glauben der Wahrheit. Nicht im Glauben an die Wahrheit, sondern im Glauben der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Also der Glaube des Christus. Da sind wir geheiligt. Abschließend noch Vers 16 und 17 im zweiten Kapitel. Er selbst aber, bitte, kein Engel und kein Mensch, er selbst aber unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost eben und gute Hoffnung gegeben hat, durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. So. Parallel dazu, 1. Thessalonicher, 5. Kapitel, Vers 23. Wieder, er selbst aber, wenn Christus kommt in großer Macht und Herrlichkeit, zur Anwesenheit, dann sendet er seine Engel vor sich her. Wenn er für uns kommt, kein Engel und kein Geschöpf, nur er selbst. Er selbst. Wir haben es nur mit ihm selber zu tun. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus für uns. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Soweit.
Weiteres Band leer.